Ja, zunächst einmal kurz noch ein paar Worte zu dem, was wir gerade gehört haben. Gott baut seine Gemeinde durch lebendige Bausteine. Das ist so wichtig. Die Pläne Gottes werden immer durch Menschen erfüllt und umgesetzt. Und alle in der Gemeinde sind diese lebendigen Bausteine. Jeder hat eine Berufung, das haben wir gehört, eine Aufgabe, und wenn es nur ein kurzes und kleines Fund ist. Und das wichtigste Fund, das jeder bekommen hat, ist das Gebet. Gebet. Zu beten, dass Gottes Werk geschieht, dass sein Wille umgesetzt wird und dass wir dort durch diese Gebete eins werden. Einheit kann man nicht organisieren. Versucht das mal. Wer das schafft, dann sage ich, Freunde, ich bin weg. Das kann man nicht. Aber wir können dafür beten. Und das ist das große Geheimnis. Und so auch von dieser Stelle aus ein Dank an wirklich alle. Alle, die mit angepackt haben im letzten Jahr, die mitgeholfen haben, die mitgebetet haben. Und deshalb sind wir hier, weil Gott diese Gebete erhört hat. In der letzten Predigt, die Jonathan ja vor 4 Wochen, meine ich, gehalten hat, da ging es um die Person Jesu. Jonathan hat darüber gepredigt, dass Jesus, man kann es so sagen, eine Person der Geschichte ist. Kein Mythos, nichts Nebulöses, er hat wirklich gelebt. Das ist uns in der Bibel bezeugt, aber auch außerbiblische Quellen sprechen von ihm. Und das war also so, ja, das Thema seiner Predigt. Jesus war eine besondere Person. Nicht nur dadurch, dass er Gottes Sohn war. Er war der einzige Mensch, der vorher Jahrhunderte, man kann fast sagen Jahrtausende, vorher angekündigt wurde. Wo wurde er angekündigt? Im Alten Testament. Wir sprechen ja vom Alten Testament und von dem Neuen Testament. Und das ganze Alte Testament ist voll von Vorhersagen. Die Bibel sagt dazu Prophezeiungen oder auch Verheißungen, dass er als Retter, als Erlöser der Menschheit kommen wird und dann als Retter seines Volkes Israel. Die ganzen Propheten sprechen davon. Es gibt ein sehr schönes Buch von dem Roger Libby, in dem er also das ein bisschen so schildert und so einen roten Faden entwickelt. Und ich möchte heute Morgen auch mit euch in diese Verheißungen hineinschauen und 3 Menschen oder Gruppen betrachten, die diese Verheißungen betrafen. Ich sagte ja, Gott baut sein Reich durch Menschen. Und die Verheißungen, die Gott schenkt, die sind an Menschen gerichtet und die sind an ein ganzes Volk gerichtet. Und deshalb heißt meine Predigt heute, die Verheißungen Gottes sind die Verheißungen Gottes sind Geschenke Gottes, in Klammern Weihnachtsgeschenke, an sein Volk. Und damit sind diese Verheißungen Gottes Bausteine für unseren Glauben, die wir brauchen. Advent Ankunft des Herrn. Zur Zeit Jesu war eine große Heilserwartung da. Auch geschichtlich lässt sich das nachweisen. Die Menschen um diese Zeitenwende, Zeitenwende, da haben wir wieder dieses Wort. Ihr habt das ja alle sicherlich mitgekriegt. Welches Wort wurde zum Wort des Jahres gekürt? Genau, die Zeitenwende. Man hat das immer bisher, ganz kurzer Ausflug, man hat das immer ja bisher damit betrachtet, Zeitenwende vor Christus, nach Christus. Wir leben im Jahr 2022, nach Christi Geburt. Wir können es nicht vergessen. Und jetzt kommt dieses Wort neu auf, Zeitenwende. Und ich glaube, wir leben wirklich in einer Zeitenwende, denn dieser König steht vor der Tür. Und deshalb ist es so wichtig, wie ich es in der letzten Predigt sagte, sich bereit zu machen, ihm entgegenzugehen. Und dazu spielen eben, wie gesagt, auch diese Verheißungen eine Rolle. Die Menschen warteten also auf diesen Messias, diesen Erlöser. Das ist eben, wie gesagt, geschichtlich auch nachzuweisen. Und das spiegelt auch diese ganze Weihnachtsgeschichte wieder, die wir im Lukas-Evangelium im ersten und im zweiten Kapitel finden. Und diese Geschichte ist gespickt mit den Verheißungen Gottes. Vorhersagen, die die Propheten hunderte Jahre sagten und die dann in Erfüllung gehen sollten. Ich habe euch heute Morgen, möchte heute Morgen mit euch so drei Personengruppen betrachten, die diese Verheißungen betrafen. Das sind zunächst einmal die Hirten, das ist Maria und das ist Zacharias. Aus der Weihnachtsgeschichte ist uns das sehr bekannt. Es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Schafen, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Die Hirten auf dem Felde. Wenn wir heute so an Hirten denken, dann ist dieses Bild so ein bisschen romantisch verklärt. Da sind diese Hirten, da sind diese lieben und netten Schafe. Das ist so entspannend, man kommt zur Ruhe. Und man würde sagen, diesen Job, das muss doch angenehm sein. Freunde, ich muss euch eins verraten. Hirte, das war ein Knochenjob gewesen. Das war ein Job, den man an 365 Tagen des Jahres ausführte. Und das war ein Job, der 24 Stunden dauerte. Wer möchte den haben? Ja. Und wer machte diesen Job? Das waren Leute gewesen, die in Israel nichts anderes gefunden hatten. Die waren also nur noch gerade dazu da und gut genug, um diesen Job auszuführen. Und das Schlimme war, das waren noch nicht mal ihre Schafe, die sie dort hüteten. Die Schafe, die waren wertvoll und kostbar gewesen. Mit denen ließ sich in Israel viel Geld verdienen, weil die gebraucht wurden, die Besten, zum Opfer. Aber die Hirten hatten nichts davon. Die hatten nur Arbeit davon. Die Hirten gehörten also zur untersten sozialen Schicht in Israel. Und sie waren vom religiösen Leben ausgeschlossen. Warum? Sie konnten nämlich nicht die Reinheitsgebote durchführen, die gefordert wurden. Sie konnten nicht in die Synagogen gehen und am Sabbatgottesdienst teilnehmen. Und sie waren auch nicht vor Gericht als Zeugen zugelassen. Unterste Schicht und entrechtet, könnte man sagen. Wer möchte dazugehören? Man würde sagen, ich nicht. Da gab es also Menschen, die vergessen waren. Menschen, die vergessen waren, würden wir so sagen. Hirte, auf Deutsch gesagt, ein Schimpfwort. Wisst ihr, einer hatte sie nicht vergessen. Und das war Gott. Sie waren die Ersten, die diese wunderbare Freudenbotschaft empfangen hatten. Und wenn man sich diese Geschichte in aller Ruhe durchliest, lest das mal durch, dann spürt man plötzlich, wie der Engel, wie diese englischen himmlischen Herrscher dort kamen. Da wurde Party gefeiert. Da ging wie Post ab. Disco ist nichts dagegen. Denkt mal an eure Jugendtage zurück. Man würde fast sagen, so salopp, der Himmel war außer Rand und Band geraten und suchte nur danach, zu feiern und zu jubeln. Und wem galt bitte schön diese Botschaft? Wer war zu dieser Feier als erstes eingeladen? Diese Verachteten, diese Vergessenen, wir würden sagen, diese Verlorenen. Ich weiß nicht, wie es dir im Augenblick geht. Fühlst du dich vielleicht auch so ein bisschen verloren, vergessen, nicht ernst genommen? Freunde, da ist einer, der deine Situation sieht. Da steht, euch ist heute der Heiland geboren. Das ganze Alte Testament ist von Verheißungen voll, wo Gott sagt, er sieht den Verlorenen, er sieht den Armen, er sieht die Witwen und Waisen, die Ausgestoßenen. Euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist der Messias Christus in der Stadt Davids? Und als diese Hirten diese wunderbare Botschaft hörten, da mussten sie eine Entscheidung treffen. Sie haben genau Bescheid bekommen, wo er geboren ist. In der Stadt Davids, Bethlehem, und sie wussten auch wo, in einem Stall. Und als die Engel diese himmlische Party dann zu Ende war, sagten die Hirten, lasst uns nun gehen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Die Hirten mussten eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung. Und die mussten sagen, lasst uns gehen. Und auch du musst eine Entscheidung treffen. Gott will in dein Leben hineinsprechen. Und das tut er immer durch sein Wort und durch seine Verheißung. Und er spricht heute Morgen auch hinein in unsere Mitte. Und er bietet Verheißungen an. Aber du musst ja sagen. In der letzten Woche habe ich im Radio eine Sendung gehört. Das war so ein Moderator, der sich mit zwei Theologen unterhalten hat. Und es ging um die Weihnachtsgeschichte. Zwei hochkarätige Theologen sind auch bekannt. Name brauche ich nicht zu sagen. Und es ging um diese Weihnachtsgeschichte. Und das Interessante war, sie alle waren sich einig gewesen, diese Weihnachtsgeschichte passt super in das Jahr 2022 hinein. Dunkelheit, Finsternis, Nacht, Krieg, Vergessenheit, Flucht. Wie es dort beschrieben wird. Freunde, als wenn man die Zeitung aufschließt, so liest sich diese Geschichte. Und man spürte das wirklich, also auch bei dem Moderator und auch bei denen, wie sie um die Menschen gerungen haben, sagen, nehmt diese Geschichte ernst. Man hört ja sonst viel, ich will nicht gerade das deutsche Wort sagen, ne, von Theologen, aber das war gut gewesen. An Jesus kommt keiner vorbei, an dieser Geschichte. Aber sie haben es gesagt, nehmt es ernst, nutzt diese Zeit aus. Ich fand es grandios. Jesus sagte, wenn ihr schweigt, werden die Steine schreien. sogar das Radio, es wird verkündigt. Die Botschaft ist für dich. Du musst sie nur annehmen. Die Hirten machten sich auf und dann sahen sie das für sie geboren, das Kind in der Krippe. Und dann steht in Vers 20, und die Hirten kehrten um, priesen und lobten Gott über alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es denn zu ihnen gesagt war. Auf Deutsch würde man fast sagen, Ironie der Geschichte, die als Zeugen vor Gericht ausgeschlossen waren, wurden die ersten Zeugen, die Gott gebrauchte, die er lossandt und sagt, so, und nun klingelt mal schön an den Türen, raus aus den Betten, euer Retter und Erlöser ist da. Die hat Gott sich erwählt. Die zweite, die ich kurz mit euch betrachten möchte, ist Maria. Maria, die junge Frau, das junge Mädchen, müssen wir sagen. Sibylle hat ja letzte Woche uns Maria in der Einleitung vorgestellt. Wer sich da noch mal interessiert für, geht gerne zu Sibylle. Sie hat das immer alles so sehr schön ausgearbeitet. Sie mäht euch das gerne sicherlich zu. Maria, also das junge Mädchen, 15, 16 Jahre alt, zu der Engel des Herrn kam und sagte, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Das war zunächst einmal eine ziemliche Herausforderung. Als junges Mädchen in Israel unehelich schwanger zu werden, das war das größte Stigma, das es überhaupt geben konnte. Man war ausgeschlossen. Maria stand kurz vor ihrer Hochzeit mit Josef. Und nun würde man fast auf Deutsch sagen, negativ diese Hiobsbotschaft. Nein. Auch in dieser Botschaft, die der Engel ihr verkündigt hat, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, den sollst du den Namen Jesus nennen, ist eine Prophezeiung aus dem Alten Testament in Erfüllung gegangen. Dort steht in Jesaja 7, Vers 14, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Das heißt Gott mit uns. Als der Engel ihr das sagte, da machte es sofort Klick. Sie wusste, wir warten auf diesen Retter, diesen Messias. Eine Jungfrau wird schwanger werden. Ja, so steht es geschrieben. Aber ein Mensch muss bereit sein, eine Frau muss bereit sein, eine Jungfrau muss bereit sein, das auch zu akzeptieren, das auch auf sich zu nehmen. Maria sagte zwar, Herr, wie soll das geschehen? Ich bin verlobt, ich bin noch nicht verheiratet. Und der Engel sagte, du, der Heilige Geist wird über dich kommen, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Das wird ein Schöpfungswerk Gottes sein, so wie Gott aus dem Nichts diese ganze Welt geschaffen hat. Sagt sogar heute die Wissenschaft, aus dem Nichts heraus, die können es so nicht erklären. Aber wir können es, weil Gott dahinter steht. So wird das auch geschehen. Und dann sagte sie zum Schluss hier, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und dann stand sie mit ihrem Talent alleine, da würden wir sagen, was wird jetzt auf mich zukommen? Und in dieser Advents- und Weihnachtsgeschichte wird auch das eine berichtet, nämlich der Lobgesang der Maria. Lest euch bitte in diesen Tagen noch einmal diese durch Lukas Kapitel 1 und Kapitel 2 in der Ruhe. Lasst das zu euch reden. Es ist gewaltig. Maria ging zu Elisabeth ihrer Verwandten. Ihr wisst ja, auch sie wurde mit Johannes, sie konnte, wurde schwanger. Auf Zacharias kommen wir nämlich gleich noch. Und dort hören wir diesen Lobgesang der Maria. Meine Seele erhebe den Herrn und mein Geist freue sich Gottes, meines Retters. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. In diesem Lobgesang der Maria drückt sie aus, dass sie die Verheißung Gottes nicht nur akzeptiert hatte, dass sie sie verstanden hatte und Geschwister, dass sie mit ihr eins geworden war. Sie hat, also es war ein Schöpfungswerk, dass sie schwanger wurde, aber es hat auch in ihrer Seele etwas freigesetzt. Die Verheißungen Gottes wollen in unserem Leben und in unserer Seele, in unserem ganzen Denken etwas freisetzen. Das drückt sie nämlich aus. Vers 52, er stößt die Gewaltigen von Thron und erhebt die Niedrigen. Bei Gott gibt es eine Umkehrung der Wertigkeiten. Bei Gott gibt es eine Umkehrung der Wertigkeiten. Das, was bisher niedrig war, das, was verachtet war, was tut er? Er erhebt es. Und das hatte Maria begriffen. Und dazu hat sie ja gesagt. Verheißungen Gottes. Das ist die ausgestreckte Hand des Schöpfers. Das ist die ausgestreckte Hand heute Morgen Jesus nach dir. Er möchte in deinem Leben auch diese Umkehrung der Wertigkeiten vollziehen. Aber dazu müssen wir seine Verheißung annehmen und dazu müssen wir das eine, bereit sein und Ja sagen. Und den alten Schrott, der uns bisher wichtig war, Sicherheit gebracht hat, vermeintliche Sicherheit, loslassen. Dazu hat Maria Ja gesagt. Und sie hat sich gefreut, sie hat da drin gejubelt, weil sie wusste, die Zeit ist da. Der nächste, mit dem ich kurz mit euch betrachten möchte, ist Zacharias. Die Adventsgeschichte geht so los mit Zacharias. Er war Priester im Tempel in Jerusalem. Es steht dort, er war ausgelost, in den Tempel zu gehen, das Rauchopfer darzubringen. Dieses Rauchopfer wurde am Morgen und am Abend dargebracht. Es war symbolisch gewesen. Man nahm also Weihrauch, brachte sie auf den Rauchopferaltar und dann wurde dieses Rauchopfer entzündet. Es waren kostbare Gewürze gewesen. Es war also ein Duft, der sich also dann im Tempel entfaltete. Es muss grandios und ja, einfach wunderbar gewesen sein. Und dann begegnet ihm der Engel des Herrn Gabriel. Darauf komme ich gleich. Was war an diesem Rauchopfer denn so Besonderes? Ich möchte mal so ein bisschen salopp sagen, Zacharias hatte das große Los getroffen, von dem jeder Priester fast sein Leben lang träumte. Das muss ich euch ein bisschen erklären. Es gab zur Zeit damals 20.000 Priester. 20.000 Priester, die dort dienten. Die liefen aber nicht alle dort rum, sondern sie waren in Abteilungen, 24 Abteilungen unterteilt. Und diese Priester, diese Abteilung mussten zweimal im Jahr immer eine Woche, also im Frühjahr und im Herbst, in den Tempel kommen, um dort also diesen Tempeldienst für eine Woche zu vollziehen, Opfer darzubringen und. Und dieses Rauchopfer darzubringen. Wie gesagt, das war das große Los. Warum? Man ging alleine in den Tempel Gottes hinein, in das Heiligtum, bekleidet von Gold. Also das war schon Herrlichkeit gewesen. Man könnte fast sagen, die Schatzkammer Gottes, der Himmel. Und dann stand man, indem man dieses Rauchopfer da brachte, diesen Duft einatmete, man stand Gott gegenüber. Und das wusste man. Jeder Priester träumte davon. Und damit das gerecht zuging, das hieß nicht Alter vor Schönheit, sondern es wurde ausgelost. 800 Priester waren da. Eine Woche. Also 14 Mal konnte man also dort hineingehen. Wenn dann das traf, man war glücklich. Vielleicht nur einmal im Leben, vielleicht auch nicht. Und just an diesem Tag traf ihn es. Ich kann mir vorstellen, dass er bewegt, dass er aufgeregt war, aber dass das, was dann kam, Freunde, damit habt ihr nicht gerechnet. Hat er nicht gerechnet. Ich möchte mal so ein bisschen provokant sagen, Gott erschien ihm durch den Engel persönlich und sagte, Zacharias, deine Gebete sind erhört. Deine Frau, die bisher unfruchtbar, wird schwanger werden. Bist du schon einmal in den Gottesdienst gekommen und hast gesagt, heute werden meine Gebete erhört. Ich werde Gott ins Angesicht schauen. Wir schauen heute Gott ins Angesicht. Welch eine Verheißung hat Jesus seiner Gemeinde hinterlassen? Was hat er gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind? Amen. Und ich will euch noch das eine sagen, jeden Mal, wenn wir zusammenkommen, in den Lobpreis gehen, in die Anbetung gehen, dann bringen wir das Rauchopfer da. Das war nicht symbolisiert anders gewesen. Du hast Kontakt und stehst vor deinem Herrn und schaust ihn an. Jakob, vielleicht musst du da mal drüber predigen, über das Rauchopfer und die Anbetung, über die offene Tür, die wir heute haben. Wenn man sich diese Worte des Engels, also wie gesagt, durchliest, die er dort also an Zacharias, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon vom Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird viele der Israeliten zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Freunde, selbst Engel sind von dieser Botschaft begeistert. Das spürt man richtig. Diese Begeisterung. Ist diese Begeisterung auf Zacharias übergeschwappt? Und Zacharias sprach zu dem Herrn, woran soll ich das erkennen, denn ich bin alt und meine Frau ist hoch betagt. Das war ein Tiefschlag. Gott sagt, durch euch beide soll die Verheißung in Erfüllung gehen, dass Gott seinen Boten vor dem Messias hin senden wird. Und diese Verheißung kannte Zacharias. Und er wusste auch, immer dann, wenn Gott eine Zeitenwende in seinem Volk geschenkt hat, dann hat er Menschen erwählt, die auf Deutsch gesagt haben, eine Blessur hatten. Sarah war auch unfruchtbar, aber sie sollte den Isaak gebären. Hannah, die den Samuel, sie war auch. Das wusste er alles. Aber ihr seht, das eine an Zacharias, diese Verbitterung in seinem Herzen. jetzt kann ich das Gott gegenüber mal so richtig rauslassen. Gott, du kommst zu spät. Das ist auf Deutsch, was er aussagte. Freunde, wenn wir meinen, die Zeit ist für Gott und für mich abgelaufen, lässt er sich dadurch erschüttern? Nee. Amen. Der sagt, na schön, dann eben nicht. Dann gehe ich eben zum anderen. Nein, das tut er nicht. Er hat dich auserwählt. Er hat dich auserwählt. Und wenn Verbitterung dein Leben vielleicht regiert, die Kur hat er auch verschrieben. Der musste nämlich erst mal stumm sein, der liebe Zacharias. Stumm sein, 9 Monate, nichts sagen. Aber was lief innerlich bei ihm ab, glaube ich? Die ganzen Verheißungen, die er alle auswendig kannte. Und dann hat er miterlebt, wie diese Verheißungen in seinem Leben, im Leben seiner Frau, umgesetzt wurden. Der Zacharias, das ist so ein Bild für den treuen, frommen, braven Christen, möchte ich mal sagen. Sein Leben lang plagt er sich ab für Gott, ist immer im Gottesdienst, ist da, aber rechnet nie damit, dass Gott ihm begegnet. Deshalb möchte ich dir heute Morgen diese Botschaft sagen. Gott will dir begegnen. Und du kannst das eine machen. Du kannst all den Schrott vor ihm abladen. Gott hält das aus. Das finde ich so gewaltig an ihm. Er hält das aus. Und wisst ihr aber noch besser, er nimmt es dir ab. Er nimmt es dir ab. Du brauchst es nicht wieder mit nach Hause zu schleppen. Du kannst sagen, Herr, damit werde du fertig. Das Neue, das Gott bereitet, das will er dir geben. Er will es in dein Leben hineinsehen. So wie es dort in der Schwangerschaft ist. Es wird etwas ausgesät und dann muss es wachsen, bis es zur Reife kommt. Und so sind die Verheißungen Gottes. Sie sollen in dein Herz hineingesät werden. Und du musst aber das eine machen, du musst ihnen Raum lassen, dass sie sich entwickeln, entfalten. Das Wort, das heute Morgen ausgesät wurde in der Predigt, nachher im Lobpreis, das ist alles Verkündigung, das Wort, das sich an dein Herz richtet, damit eine reiche Frucht entsteht. Liebe Freunde, Gott sehnt sich nach uns, er sehnt sich nach jedem Einzelnen, gerade in dieser Zeit. Und man sieht diese Sehnsucht, die durch die Medien wirklich ankommen. Wo ist das Licht? Wo ist der Retter? Wo ist der Heiland? Er ist heute Morgen hier. Lasst uns ihm begegnen. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Weg gegangen bist. Du hast dich entäußert. Du hast dich erniedrigt. Du hast, Herr, alles aufgegeben. Die ganze Herrlichkeit, die ganze Pracht, die Anbetung der Engel und bist gekommen und wusstest genau diesen hohen Preis, warst du bereit zu zahlen, damit wir, Herr Jesus Christus, diese Fülle, diese Freude, diesen Segen, diese Verheißung Gottes empfangen und sich deine Kraft und deine wunderbare Gnade in unserem Leben entfaltet. Herr, lass uns heute zugreifen, dass die Herzen aufgeschlossen sind und du einziehen kannst. Amen.